Ja, Fußball ist gar nicht so toll. Ich war letztes Wochenende in Buxtehude und da habe ich mir mein Knie verdreht, als ich über den Tor, also ich muss dazu sagen, ich habe ein Tor geschossen. Danke. Aber das soll ich ja. Ich habe ein Tor geschossen, dann habe ich den Torwart getunnelt, dann bin ich über den Torwart gesprungen, da habe ich mein Knie verdreht. Das kommt mit dem Alter. Man wird alt, man wird anfälliger. Ihr merkt, jedes Mal, wenn ich nach vorne gehe, mache ich Witze über mein Alter so, ne? Ich bin noch nicht so alt für die Gäste, also, ja. Und ich wollte fragen, ob mir jemand ein Glas Wasser holen kann, weil ich doch sehr Durst habe. Es wäre auf jeden Fall lieb. Danke, Astrid. Genau, und das Thema ist Fan oder Follower. Ich habe jetzt das auf der Präsentation auf Deutsch geschrieben, also Fan oder Nachfolger. Und als ich die Predigt geschrieben habe, da hatte ich für den Gemeindeunterricht schon eine komplett andere Predigt geschrieben. Und dieses Thema Fan oder Follower, das hat mich nicht, also Fan oder Nachfolger, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und der Herr hat mir die ganze Zeit gesagt, ah, willst du nicht doch über etwas anderes reden? Und das ist das Thema, worüber ich sprechen möchte. Und das war so, dass wir mit den GU-Lern, Entschuldigung, dass wir mit den GU-Lern auf einer GU-Freizeit waren. Und bei dieser GU-Freizeit ging es um dieses Thema Fan oder Follower. Und dieses Thema ist gut, es ist aber auch sehr herausfordernd. Und ich würde gerne noch zu Anfang beten und dann starten wir. Mein Vater im Himmel, danke für den Sonntag, danke für das schöne Wetter, Herr. Ich bitte dich für offene Herzen, für dein Wort, für einfach Kraft, die dein Wort hat, weil du lebendig bist. Und Gott, dass das unsere Herzen berührt. Und Herr, schenk uns einfach auch Konzentration bei diesem heißen Wetter. Und Herr, lass es einfach einen gesegneten und ermutigenden Gottesdienst sein. Amen. Ja, ich habe euch ein Foto mitgebracht. Und zwar von so Prototypen-Fans, wie ich mir sie so vorstelle, okay? Und zwar, ich weiß gar nicht genau, was das ist, Rugby vielleicht. Auf jeden Fall, sie sind angemalt, sie sind mitfiebernd, sie feuern ihr Team an, sie sind voll dabei, so, ne? Sie sind energisch und ehrgeizig und stehen fast wie ihr Team auf dem Platz. Sie sind so mit dabei. Das sind richtige Prototypen-Fans. So stelle ich sie mir vor. Und dann gibt es noch die Fans, die so alle 4 Jahre bei der EM oder WM mit dabei sind, ne? Die haben wir hier auch, also so sieht das dann immer aus. Die gibt's auch. Und als ich klein war, da hatte ich ganz viele Poster in meinem Zimmer von ganz vielen verschiedenen Spielern. Also von Leuten, die sich im Fußball auskennen, von Ronaldinho, sagt immer das was. Ja, Ronaldinho, Zidane, Beckham, Ballack und so. Genau, die hatte ich alle in meinem Zimmer, weil ich richtig begeistert von diesen Menschen war. Und als Fan, da investiert man viel Zeit in seinen Verein. Man hört sich Interviews an, man verfolgt die Spiele, man fiebert mit, man ist dabei, man nimmt sich Zeit, man trifft sich mit Freunden. Und das ist schon zeitaufwendig und das macht so einen Fan aus. Und ich habe mir überlegt, wie sieht jetzt so ein Fan von Jesus aus? Und ich habe das einfach mal gegoogelt. Ich weiß nicht, ob dieses Bild ist ein bisschen komisch, aber ich wollte es euch trotzdem einfach mal zeigen. So sieht ein Fan von Jesus aus. Und dieser Fan, der hat auf seinem T-Shirt noch diesen Vers stehen, Johannes 3, Vers 16, diesen Finger, wo Jesus draufsteht, Hashtag Fan. Und ich glaube, das ist so ein Typ Jesus-Fan. Und ich finde auch ein sympathischer Mann. Also, das muss man dazu sagen, so. Und vom äußeren Bild ist er auf alle Fälle ein Fan. Man weiß immer nicht, wie es vom Innern ist, aber das weiß man bei keinem Menschen. Und als Fan von einem bestimmten Verein oder von einer bestimmten Person schämst du dich auch nicht dafür, Fan von dieser Person oder diesem Verein zu sein. Du stehst dazu, die haben deine Unterstützung. Und in der Bibel, da steht jetzt nichts von einem Fan, sondern von Nachfolgern. Und ich habe mal im Duden nachgeschaut, wie dort Nachfolge beschrieben wird. Und das klingt ziemlich einfach. Also die Definition vom Duden ist, ein Nachfolger ist jemand, der jemandes Nachfolge antritt. Wer hätte das gedacht? Also ein Nachfolger, der tritt in die Fußstapfen des Meisters oder des Vorgängers Und in der Bibel werden Nachfolger, Jünger Jesu genannt. Und die Jünger lernten immer von ihrem Meister, also sie lernten von Jesus selbst. Und durch Zusehen und Nachahmen lernten sie die Lebensweise ihres Meisters kennen, von Jesus Christus. Und so ein Jünger, ein Nachfolger ist noch etwas anderes als ein Fan. Bei den Fans, da gibt es verschiedene Arten von Fans. Der eine ist voll der Ultra-Fan. Ne? Die Ultra-Fans, die neigen auch zu Gewalt, wenn es um ihre Mannschaft geht. Dann haben wir noch die normalen Fans, die einfach ganz gerne Spiele gucken und sich Fußball angucken. Und dann gibt's noch die Erfolgsfans. Meistens Bayern-München-Fans. Genau. Und die nennt man so, weil, wenn es nicht so gut läuft, sie auch ganz schnell sich einen anderen Verein suchen, bei dem es gut läuft. Und vielleicht hinkt dieser Vergleich auch etwas mit Fan oder Follower. Aber ich hoffe, im Laufe der Predigt werden wir ein bisschen besser verstehen, was ich meine. Denn Nachfolge, in die Fußstapfen Jesu treten als sein Jünger, das ist eine Lebensentscheidung. Grundsätzlich. Und Entscheidungen sind sehr wichtig. Und Dennis, Pete, Elia, ihr seid 14 Jahre alt. Ihr seid mündig. Das heißt, ab jetzt könnt ihr Entscheidungen oder trefft ihr Entscheidungen. Und diese Entscheidungen ziehen auch Konsequenzen mit sich. Davor mussten eure Eltern haften, wenn ihr etwas Schlimmes verbrochen habt. Aber habt ihr nicht, ne? Ihr seid gute Jungs und ich hoffe, das geht auch weiter so. Aber mit 14 ist das dann anders. Da seid ihr strafmündig. Das heißt, ihr müsst Verantwortung für die Entscheidung, die ihr trefft, übernehmen. Und eine gute Entscheidung ist es, sich der Herausforderung zu stellen, mit Gott zu leben. Okay? Und ein Beispiel, als ich 15 Jahre alt war, da ging ich auch in die Gemeinde und ich besuchte auch die Stunden, die es dort gab, regelmäßig. Und ich hörte auch zu Hause immer ganz viel von Jesus, aber irgendwie war es nicht so wirklich im Herzen, bis ich auf einer Freizeit war und ich habe gemerkt, wer ist Jesus Christus und was fragt er mich? Und Jesus fragt, René, hast du mich lieb? Und ich wusste die Antwort darauf nicht so wirklich und ich habe danach gefragt oder eher danach gesucht, ob ich Jesus wirklich lieb habe, ob ich ihn liebe. Und ich habe angefangen, ihn zu suchen, durch das Gebet, durch die Bibel, durch sein Wort. Und ich habe eine Antwort darauf gefunden. Ja, Jesus, ich habe dich lieb, ich möchte dein Jünger sein und ich möchte dir nachfolgen. Und dann habe ich mich mit 15 für ein Leben mit Jesus entschieden. Und hast du Jesus lieb? Diese Frage, um die geht es heute, weil in dem Text, den wir uns jetzt anschauen, da stellt Jesus nämlich genau diese Frage. Lass uns den Text einmal gemeinsam lesen. Und zwar, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Hast du mich lieber als alle anderen? Wurde dir schon mal so eine Frage gestellt? Vielleicht, als du über beide Ohren verliebt warst. Und in diesen Situationen, da muss man das ja gar nicht mehr sagen, da sprudelt das eigentlich so aus einem heraus. Aber vielleicht wünscht sich dein Ehepartner, das auch mal wieder zu hören. Aber sollte man sich überhaupt so eine Frage stellen, oder sollte man überhaupt so eine Frage stellen, sollte der andere nicht von sich aus dahin kommen, dass er das sagt, ich hab dich lieb? Eigentlich gehört sich so etwas nicht, drängen wir den anderen nicht durch diese Frage. Und doch würde es einen interessieren, wenn wir einfach mal ehrlich sind, wie Menschen zu uns stehen, mit denen wir viel zu tun haben. Wir wüssten gerne, ob sie uns lieb haben, aber das fragt man nicht, das könnte ziemlich peinlich werden. Aber Jesus, der fragt Petrus hier und ihm war diese Frage nicht unangenehm. Und genau das ist das, was Jesus bis heute interessiert. Er möchte nämlich auch heute noch genau so wissen, ob wir ihn lieben, ob wir ihn lieb haben, mehr als alles andere. Ob Jesus wirklich Nummer eins in unserem Leben ist. Und ich musste darüber nachdenken, wie viel Zeit wir über den Tag mit anderen Dingen beschäftigt sind, aber nicht mit Jesus. Aber hast du mich lieb? Das fragt er heute auch noch. Und worum geht es in unserem Leben? Ich möchte euch kurz in ein Szenario mitnehmen. Und zwar, wenn euer Kind jetzt zu euch kommt und ihr fragt euer Kind, was möchtest du einmal werden? Und euer Kind sagt dann, ich möchte ein Jünger Jesu werden. Ich möchte ein Jünger Jesu sein. Ich möchte ein Nachfolger werden. Ich möchte ein hingegebenes Leben für Jesus leben und mich von ihm leiten lassen. Wie reagiert ihr? Ja, das ist sehr gut, aber such dir doch lieber einen vernünftigen Job. Oder sind wir wirklich bereit, für Jesus Dinge loszulassen, für Jesus aufzugeben, für Jesus zu opfern? Das ganze Leben im Vertrauen, dass Jesus uns durch unser Leben trägt. Oder sind wir dazu nicht bereit? Und wenn jetzt ein Mann zu euch kommt und dieser Mann euch sagt, ich habe hier ein Angebot für dich, das wird dich sehr viel Zeit kosten. Du wirst sehr viel machen müssen. Du wirst keine Zeit mehr für dein Hobby haben. Deine Familie wirst du vernachlässigen müssen. Dein Lebensstil wird sich komplett ändern. Aber am Ende dieser Zeit, wenn du viel gelernt hast, wirst du 4-mal so viel verdienen, wie du es jetzt tust. Ich glaube, wenn jemand uns so ein Angebot geben würde, wären wir bereit, ziemlich viel dafür zu geben, ziemlich viel dafür zu opfern. Und wenn Jesus dich fragt, bist du bereit, mir nachzufolgen und Dinge in deinem Leben aufzugeben und für mich zu leben? Was ist deine Antwort? Wofür leben wir in dieser Welt? Und ich glaube, weil wir müssen verstehen, warum stellt Jesus Petrus diese Frage? Und als Jesus Petrus diese Frage stellt, sollte man wissen, was davor passiert. Jesus, der wurde brutal gekreuzigt für unsere Sünden. Aber er ist auferstanden. Und in Vers 14 lesen wir, das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Er zeigte sich den Jüngern zum dritten Mal. Und viele von den Jüngern waren in ihren normalen Beruf zurückgekehrt. Und am See Genezareth besuchte Jesus die Jünger. Und nachdem die Jünger wieder keine Fische gefangen hatten, wies Jesus sie vom Ufer an, das Netz nochmal in das Wasser zu werfen. Und Johannes wurde klar, der Mann, der da am Ufer steht, das muss Jesus sein. Und als Johannes das Petrus sagte, das sprang Petrus auf, schwamm durch das Wasser, zack, zum Ufer, hin zu Jesus. Und das war bei Petrus immer so. Wenn er Jesus gesehen hat, gab es kein Halten mehr. Petrus war Feuer und Flamme für Jesus. Und eigentlich ist es auch nicht so sozial, die anderen dann mit der Arbeit da zurückzulassen. Aber das war für Petrus vorrangig. Er wollte zu Jesus. Und Jesus hatte ein Frühstück vorbereitet für die Jünger. Es waren 7 Jünger da und Jesus mochte es zu essen und den Leib zu stärken und vor allem auch den Geist durch ermutigende und erbauende Gespräche. Und Jesus wandte sich jetzt Petrus zu. Und was wäre aus Petrus geworden, wenn Jesus nicht mit ihm dieses Gespräch geführt hätte? Und wir müssen uns das jetzt folgendermaßen vorstellen. Und zwar wie in einem Hollywood-Film. Da würde nämlich jetzt in diesem Augenblick der Hintergrund verschwimmen und die Kamera scharf gestellt werden und nur noch Petrus und Jesus wären zu sehen. Und nichts anderes wäre mehr im Bild zu erkennen als nur die beiden. Und die Geschichte, die kennen wir. Petrus hat nämlich ziemlich großen Mist gebaut. Und das ist noch alles offen. Darüber wurde noch nicht gesprochen. Und das ist das, was zwischen ihm und Jesus steht. Petrus, der selbstbewusste, starke Macher, hat gründlich versagt. Von sich selbst überzeugt und doch ziemlich tief gestürzt. Warum? Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat nicht zu ihm gehalten, als es drauf ankam. Petrus dachte, er wäre einer der Männer, der alles auf die Reihe kriegt. Und jetzt steht er da mit dieser offenen Wunde in seinem Herzen, weil er Jesus verleugnet hat. Und Petrus, der war Jesus hingegeben. Er war von sich selbst überzeugt, dass er mit Jesus durch dick und dünn gehen wird. Komme, was wolle, er wird zu Jesus stehen. Und er war deshalb auch so verwirrt, als Jesus zu den Jüngern sagte, ihr werdet euch alle von mir abwenden, auch du, Petrus. Und Petrus sagt dann noch in Markus 14, 31, auch wenn ich sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und das Gleiche, das sagten sie alle. Als alle Jünger waren davon überzeugt, dass sie zu Jesus halten werden, dass sie ihn nicht verleugnen werden. Und viele Menschen, die finden Jesus richtig gut. Und das lesen wir zum Beispiel auch in Johannes Kapitel 6. Und das springe ich nur ganz kurz durch, damit ihr versteht, was ich meine. Jesus hat viele Wunder getan, zum Beispiel die Speisung der 5000. Jesus ging auf dem Wasser. Und in Johannes Kapitel 6, Vers 30, da sieht man, dass die Menschen nicht genug von Jesus und seinen Jüngern bekommen haben. Und die sind ihm nachgefolgt, die sind ihm hinterhergelaufen und meinten, Jesus, tu noch mehr Wunder, wir finden dich richtig super, wir finden dich gut. Und Jesus fängt dann an, in Vers 30 sie zu predigen, und zwar in Wahrheit. Und was er sagt, das ist das sind keine einfachen Worte, das ist richtig harte Kost. Er sagt ihnen, dass wer von Herzen an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und dass Jesus allein der Weg zum Leben ist. Und als die Leute das hörten, als Jesus ihnen das sagte, da fingen sie an zu murren und zu meckern und meinten, das ist eine harte Rede, wer kann das hören? Aber Jesus macht keine Kompromisse, Jesus spricht weiter über die Wahrheit. Und die Folge in Vers 66 ist, von da an wandten sich viele Jünger ab und ging hinfort nicht mehr mit ihm. Und ich wüsste nicht, wie es ist, wenn ich hier rede und ihr steht auf einmal alle auf und geht. Es muss ziemlich hart sein. Aber Jesus möchte Nachfolger. Deswegen sagt er ihnen das. Und ich glaube, wir sehen hier in diesem Kapitel sehr stark, wer ein Fan ist. Das waren keine echten Jünger, keine Nachfolger. Und wie war es jetzt mit Petrus und den anderen Jüngern? Waren sie auch nur Fans? Sie wandten sich auch ab, als es hart auf hart kam, denn als Jesus festgenommen wurde, liefen alle weg, außer Petrus und Johannes. Petrus war sogar fest entschlossen, für Jesus zu kämpfen. Er schlug einem Soldaten das Ohr ab, und das ist jetzt keine Glanzleistung, aber er wollte irgendwas für Jesus tun. Und Petrus und Johannes folgten Jesus in das Haus des Hohepriesters und immer noch fest entschlossen, bei ihm zu bleiben, ihm beizustehen. Und jetzt nimmt die Geschichte einen verhängnisvollen Lauf, weil eine Frau fragte Petrus, ob sie nicht zu Jesus gehören würde. Und was ging Petrus jetzt über die Lippen? Ich kenne diesen Mann nicht. Und es dauerte nicht lange, bis ein anderer Petrus erkannte und fragte, ob er nicht auch einer von ihnen ist. Und Petrus' Antwort ist erstaunlich. Es scheint, als ob sein Kampfgeist gebrochen ist, weil er sagt, das stimmt nicht. Und kurz danach noch einer. Und da brannten Petrus komplett die Sicherung durch, weil er sagte, Petrus schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da redet. Und wenige Stunden zuvor war Petrus bereit, für und mit Jesus zu sterben. Er meinte das wirklich ernst. Und jetzt war alles anders, als er es sich vorgestellt hatte. Während er redete, hörte er den Hahn krähen und wie aus einem bösen Traum merkte er, ich habe Jesus verleugnet. Und wir lesen, was Petrus vor sich gegangen ist, und zwar, er ging hinaus und er weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus war erschrocken und beschämt über sich selbst. Und dieser Moment war wahrscheinlich der tiefste Punkt in seinem Leben. Er hatte seinen Herrn, den er so sehr liebte, den er so sehr verehrte, einfach verleugnet. Er wollte für Jesus sterben und er schwor, dass er Jesus nicht kennen würde. Und vielleicht denken jetzt einige, Petrus, wie konntest du Jesus verleugnen? Du weißt doch, wer er ist. Du warst doch die ganze Zeit mit ihm. Wie konntest du denn nur schwören, dass du Jesus nicht kennst? Aber Petrus, verstehen wir Petrus wirklich nicht? Wie oft haben wir schon versagt oder haben Angst, zu unserem Glauben zu stehen, wie wir es eben im Amtsspiel gesehen haben? Und Petrus war nicht feige, er wollte mit Jesus gehen, aber leider versagt er an dieser Stelle. Und vermutlich musste Petrus noch eine Lektion für sein Leben lernen, die aber von großer Bedeutung für sein weiteres Leben war. Und zwar schreibt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 12, er schreibt in 1. Korinther 10, Vers 12, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Und wir dürfen uns auf unseren Glauben und auf unser Wissen nichts einbilden, sondern müssen uns dessen bewusst sein, dass wir auch fallen können. auch in verheerenden und unvorstellbaren Ausmaß, so wie es Petrus ergangen ist. Und wir brauchen Jesu seine Hilfe in unserem Leben. Und Jesus, der nimmt sich jetzt Petrus zur Seite und macht der Petrus Vorwürfe? Ich glaube, Jesus hätte allen Recht dazu. Er könnte sagen, ich hab's doch gewusst. Ich hatte doch recht. Ich bin so enttäuscht von dir, Petrus. Aber Jesus zeigt seine Zuneigung und seine Liebe, indem er mit ihm spricht. Keine peinliche Stille, kein beklemmendes Schweigen, kein Schmollen. Jesus gibt ihm die Möglichkeit, seine Liebe und Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Und zwar sagt er ihm ganz einfach, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese hier? Hast du mich lieb? Bist du dir deiner Sache mit mir noch sicher? Simon, wie stehst du zu mir? Liebst du mich? Und ich glaube, jeder von uns kann sich da einreihen, dass wir Dinge tun oder getan haben, die Jesus nicht gefallen. Wo wir gesündigt haben oder auch immer noch sündigen. Aber Jesus fragt dich ganz einfach, hast du mich lieb? René, hast du mich lieb? Bist du dir deine Sache mit mir noch sicher? Dennis, Piet, Elia, habt ihr mich lieb? Jesus stellt diese Frage jedem hier. Und Petrus war nach diesem Verrat nicht mehr der selbstsichere, starke Nachfolger. Dieser Verrat, der hatte ihn innerlich sehr zerbrochen. Er antwortete zwar, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, aber Petrus hatte nicht wirklich Beweise dafür. Ich habe dermaßen versagt, dass ich nur hoffen kann, dass du mir glaubst, dass du mein Herz siehst, Jesus. Jesus wollte nicht in den tiefen Wunden von Petrus herumstochern. Jesus wollte Petrus heilen und seine Wunden, die er in seinem Herzen trägt, verbinden, Petrus aufrichten und ermutigen. Und genau das berichtet Petrus in seinem Brief. Und zwar schreibt Petrus, vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Und Jesus stellt Petrus nicht bloß, sondern er wusste um die tiefe Reue, um das tiefe Herz von Petrus. Und genau das ist auch bei uns. Jesus, der wird uns nicht bloßstellen. Er will nicht auf unserer Sünde herumreiten. Nein, wenn wir bereit sind und ehrlich um Vergebung suchen, dann wird er uns vergeben und uns wiederherstellen. Jesus möchte einzig und allein wissen, hast du mich lieb? Und zum Schluss, ich glaube, dass genau das die Frage auf unsere Frage ist, ob wir ein Fan oder ein Nachfolger sind. Folgst du Jesus nur durch die guten Zeiten oder folgst du Jesus auch in den Niederlagen und bist bereit, weiterzumachen? Liebst du Jesus wirklich vom ganzen Herzen und möchtest dein Leben für ihn leben? Und wenn er dich fragt, hast du mich lieb und folgst mir nach, was ist deine Antwort? Und ich hoffe, diese Frage, die lässt dich nicht in Ruhe, bis ihr die richtige Antwort darauf gefunden habt. Und wir brauchen wieder Jesus im Zentrum in unserem Leben. Es muss sich wieder um Jesus drehen, nicht um diese nichtigen Dinge in dieser Welt. Und die Bibelstelle bewegt mich immer wieder neu, über meine Beziehung zu Jesus nachzudenken und mich wirklich zu hinterfragen, weil es leider oft so ist, dass es nicht um Jesus geht. Und Jesus interessiert diese Frage wirklich brennend. Liebst du mich? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann bist du sein Nachfolger. Und ich hoffe, dass dein Herz voll mit seiner Liebe ist und dass du das mit den Leuten teilst, die Jesus nicht kennen. Dass Jesus sie liebt und dass Jesus vergibt bei allem, was wir Schlechtes getan haben. Amen. Lass mich noch beten und dann singen wir das Lied Ein Leben für Gott. Und ich hoffe, ihr könnt das von Herzen mitsingen. Vater im Himmel, danke für den Sonntag. Danke, dass du uns liebst und dass du uns lieb hast. Und ich weiß, dass dich diese Frage brennend interessiert, ob wir dich wirklich lieben. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir nach dieser Antwort suchen, dass wir ein brennendes und ein liebendes Herz für dich haben, weil du uns so sehr liebst. Und du begegnest uns mit aller Sanftmütigkeit, mit aller Liebe bei allem, was wir Schlechtes tun. Und du möchtest uns schlechten Menschen auch für dich gebrauchen. Lass uns einfach das wissen und lass uns wirklich in unserem Leben, dass wir dich verehren, dass wir dich ehren, Herr. Und danke, dass du vergibst, dass du liebst und dass du Liebe bist, dass du lebendig bist. Und Herr, ich bitte dich um deinen Segen für unsere Gemeinde. Amen.